ARD. ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch und dieses Mal gibt's uns auch als Videofolge, also schaut da gerne mal rein. Ich bin Janina Werner. Donald Trump ist ja täglich in den Nachrichten und wo stehen die USA eigentlich nach einem Jahr Wiederwahl von Donald Trump? Was sagen die Menschen? Das wollen wir in dieser Folge klären. Zum Beispiel Vanessa, sie ist Latina und sie beschreibt es so.
It just feels like people are more brave.
Es fühlt sich an, als trauen sich Menschen jetzt wieder, solche Dinge zu sagen. Sie schauen uns anders an, weil Donald Trump all diese Dinge über uns sagt. Und wenn der Präsident das sagt, kannst du das auch. Und das tut weh.
Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die für Donald Trump gestimmt haben und ihn gewählt haben. Und diese beiden Positionen stehen sich gegenüber. Und meine Kollegin Kerstin Klein, sie ist ARD-Korrespondentin in Washington und sie hat probiert, die beiden Positionen zusammenzubringen für ihre Weltspiegel-Doku. Und darüber spreche ich mit ihr. Und ich spreche mit Isabel Chayani. Sie moderiert den Weltspiegel und war in Dearborn, Michigan unterwegs. Nirgendwo in den USA leben prozentual so viele Muslime wie dort und ich will erfahren, was sie da erlebt hat. Hi Kerstin.
Hallo Janina.
Du warst für deine Weltspiegel-Doku in Huntington Beach unterwegs. Kannst du uns mal erklären, was das für ein Ort ist und was da so passiert ist?
Ja, also wir wollten ja schauen auf ein Jahr nach der Wahl. Und wir haben uns für Huntington Beach entschieden, weil das ein idealer Ort ist, um mit beiden Seiten des politischen Spektrums ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Stadt im sehr demokratischen, liberalen Kalifornien, aber eben eine Stadt, die ihrerseits sehr rot, also sehr republikanisch ist. Der Stadtrat von Huntington Beach, da sind 7 Mitglieder, 7 Stadträte und das sind alles MAGA-Republikaner, also Trump-treue Republikaner. Und unsere Idee war, dass wir in diesem Ort, weil es ist auch gleichzeitig die offizielle Surf City der USA, am Meer gelegen, traumhaft schön, dass wir da mit zwei Gruppen von Surfern sprechen, einer demokratischen, liberalen Gruppe und einer konservativen, republikanischen Gruppe. Und von den beiden hören, wie sie auf ein Jahr Wahl von Donald Trump blicken und was sie so denken und sagen, was sich in ihrem Leben seitdem verändert hat.
Vielleicht können wir jetzt ja auch noch mal ein bisschen die Leute genauer kennenlernen, die du da auch getroffen hast. Also Vanessa hast du ja schon beschrieben, sie ist Latina. Und wie blickt sie jetzt denn auf ein Jahr Donald Trump im Amt?
Ja, also sie hat Donald Trump natürlich nicht gewählt. Sie hat Kamala Harris gewählt. Und sie sagt eben, dass seitdem Donald Trump wieder im Amt ist, Rassismus wieder gesellschaftsfähiger geworden sei, weil eben der Präsident auch abwertende Dinge über Menschen wie sie sagt. Da können wir mal reinhören.
I feel like if your leader's taking jabs at you, you know, or at people that.
Wenn dein Präsident Leute beleidigt, die so aussehen wie du, dann kannst du dich nicht sicher oder willkommen fühlen. Es ist schrecklich.
That's terrible. Und was ich halt eben auch sehr krass fand, also Vanessa ist Amerikanerin, hier geboren, und sie sagte aber an einer Stelle, sie hat das Gefühl, das schützt sie gar nicht mehr. Sie hat Angst, dass sie allein dadurch, dass sie eben als Latina klar zu erkennen ist, dass sie dunklere Haut hat, braune Locken, dass sie dadurch möglicherweise bei diesen Razzien, die hier gerade in den USA durchgeführt werden, gegen illegale Einwanderer, dass sie da in dieses Schleppnetz möglicherweise geraten könnte. Also auch das ist eine Angst, die sie jetzt hat. Und ich habe sie gefragt, ob sich das anders anfühlt, als vor einem Jahr in diesem Land zu leben. Und sie sagte, ja, das fühlt sich ganz anders an.
Und du hast natürlich ja dann auch die andere Seite getroffen, wie zum Beispiel Charlie, der für Trump gestimmt hatte, oder?
Genau, also Charlie ist auch Surfer und der ist konservativ und hat Donald Trump gewählt. Gar nicht so sehr aus Überzeugung. Also er ist nicht so ein Trump-Fan, wie man die in den USA ja auch sehr oft trifft, sondern bei ihm war es einerseits, dass er gesagt hat, er glaubt, dass die Wirtschaft bei den Republikanern in besseren Händen ist, aber vor allen Dingen war es auch, dass er das Gefühl hat, die Demokraten machen ganz schreckliche Politik. Vor allen Dingen die liberale Gesellschaftspolitik der Demokraten schreckt ihn total ab. Davor hatte er total Angst und das hat dann ihn auch dazu bewogen, Trump zu wählen. Wir können mal reinhören, wie er das formuliert hat.
Dieses ganze LGBTQ-Zeug passt mir überhaupt nicht. Vor allem jetzt, wo wir Kinder haben. Es fühlt sich an, als wollten die Demokraten uns indoktrinieren und die Kinder verwirren. Wir werden unsere Zuhause unterrichten. Auf gar keinen Fall gehen die in eine öffentliche Schule.
Das ist ja auch was, ne, was Donald Trump sicher den Wahlsieg mit eingebracht hat, dieser sogenannte Kulturkampf, der Kampf um Wokeness. Und das ist was, was eben bei Menschen wie Charlie, der sehr religiös ist, sehr konservativ, total übel aufstößt. Und das ist etwas, womit Donald Trump sicher die Wahl auch mitgewonnen hat. Und was das angeht, fühlt sich eben jemand wie Charlie jetzt gerade in diesem Amerika sicherer und besser aufgehoben mit seinem konservativen, traditionellen Familienmodell.
Wie war das überhaupt, mit den Amerikanern so ins Gespräch zu kommen und auch über Politik mit ihnen zu sprechen?
Also das war viel schwerer als in den Jahren zuvor. Ich bin jetzt seit fast 5 Jahren Korrespondentin hier in den USA und wir haben immer mit Menschen auf beiden Seiten des politischen Spektrums gesprochen und das war eigentlich nie ein Problem. Jetzt war es so, auch die Liberalen, die demokratischen Surferinnen und Surfer, die haben auch überlegt lange, ob sie mit uns reden wollen, weil sie Angst haben, ja, dass es irgendwie ihnen schaden könnte oder dass sie angefeindet werden könnten. Die haben sich aber letztlich dazu entschieden, mit uns zu sprechen, auch als eine Form von Protest. Also die sagen zum Beispiel, sie gehen nicht auf die Straße und demonstrieren gegen Trump. Das ist ihnen zu gefährlich, gerade mit dem, wie sie aussehen. Aber mit uns zu reden, das sei ihre Form des Protestes. Und was noch viel, 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 viel schwerer war, war mit den Konservativen ins Gespräch zu kommen. Die erste Gruppe, die wir hatten, ist uns vor dem Dreh abgesprungen. Dann hatten wir eine neue Gruppe, die sind uns kurzfristig von einem Tag auf den anderen abgesprungen. Dann haben wir am Strand Charlie gefunden und mit ihm angefangen zu drehen. Aber irgendwann ist auch Charlie abgesprungen. Also da habe ich wirklich gespürt, und das habe ich vorher noch nie so gespürt, wie groß die Angst auf der konservativen Seite ist, dass wir sie falsch darstellen, aus dem Zusammenhang reißen. Also dieses Misstrauen gegenüber den Medien, das war schon auch immer da, aber ich habe das Gefühl, das ist noch sehr viel stärker geworden.
Hast du dir dann in dem Moment auch so gedacht, was das für deine journalistische Arbeit vielleicht auch in Zukunft bedeuten kann?
Eigentlich war die journalistische Arbeit hier in den USA, fand ich, immer viel einfacher als in Deutschland. Also wenn man in Deutschland Umfragen macht und mit Leuten Interviews führt, da wollen ja ganz viele immer nicht reden, was ich auch verstehen kann. Aber hier war es eigentlich immer so, dass alle Menschen total aufgeschlossen sind, wenn man mit einer Kamera auf sie zugeht. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt in Sachen über Politik reden, weil eben dieses Land auch immer polarisierter wird, wirklich zunehmend schwerer wird. Also einer der jungen Surfer, der uns auf der konservativen Seite abgesagt hat, kurzfristig, der hat das eben begründet mit, also er will zur Coast Guard, also zum Küstenschutz. Und er hat dann geschrieben, dass er mit seinem Recruiter gesprochen hat und der meinte eben, na, er soll es lieber sein lassen, das könnte seiner weiteren Karriere schaden. Also ne, diese Sorge da. Also, und dann sind die Leute sehr viel vorsichtiger, als sie es früher hier waren.
Es gibt ja auch viel Aufregung um die Einwanderungsbehörde ICE und ab Tag 1 hat Donald Trump ja das auch zu seiner Priorität gemacht, also mehr Abschiebungen durchzuführen. Und ICE geht ja eben auch verstärkt vor. Was macht das zum Beispiel auch mit Menschen wie Vanessa, die du da kennengelernt hast?
Ja, auch deshalb waren wir in Huntington Beach. Das ist eine Stadt südlich von der Metropole Los Angeles. Und in Los Angeles, das war der erste Ort, wo Donald Trump verschärft die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE hat durchführen lassen. Das war so der erste Ort, wo das so richtig massiv losging, wo es auch Gegenproteste gab. Und Vanessa, die saß an dem Tag mit ihrer Freundin, die auch Vanessa heißt, zusammen, als es da losging. Und ich habe die halt gefragt, was habt ihr da gedacht? Was ging euch da durch den Kopf? Und die andere Vanessa, die sagte, ich habe als erstes mal meine Tanten angerufen und gefragt, hat Oma einen Pass? Ist die Amerikanerin? Weil sie es einfach nicht wusste, weil es bisher keine Rolle spielte, aber plötzlich eben ganz relevant war. Und die war dann eben selber auch Staatsbürgerin mittlerweile. Aber das haben beide gesagt. Man hat immer Angst um seine Familie, immer Angst um seine Freunde, immer Angst um seine Community. Und dann kam ja noch eins drauf. Also als Donald Trump diese Razzien in Los Angeles hochgefahren hat, da gab es Gegenprotest. Teils war der auch gewaltsam. Also da haben Menschen auch Steine geworfen und Autos angezündet. Das war beileibe nicht der, so wie Donald Trump das dargestellt hat, dass die Stadt gebrannt hat. So war das nicht. Aber es gab diese Gewalt. Aber Donald Trump hat das zum Vorwand genutzt, um die Nationalgarde, die National Guard, also das Militär, in die Stadt zu schicken, was er eigentlich nicht darf, denn das darf eigentlich nur der Gouverneur. Und er kann das in Absprache mit dem Gouverneur, weil er war ausdrücklich dagegen. Und dazu hat Vanessa Folgendes gesagt.
Trump wirkt auf mich wie ein autoritärer Herrscher. Er spielt keine Spielchen. Manche lieben gerade das an ihm. Aber wenn du auf der anderen Seite bist, ist das sehr einschüchternd und beängstigend.
Und ich glaube, dass das auch wirklich auch Teil des Kalküls auf Seiten von Donald Trump ist. Also die wollen ja die Zahl der Abschiebungen erhöhen. Das ist ihnen mäßig gelungen. Also unter Obama 2013 waren die Abschiebungen im Monat im Schnitt höher. Und ihr erklärtes Ziel von 1 Million Abschiebungen, das werden die meilenweit verfehlen. Weil Donald Trump, glaube ich, mehr auf solche Show-Effekte setzt, also die Show von Stärke. Mhm. Auch in Chicago sind sie jetzt reingegangen. Und klar, das ist etwas, wofür er von der eigenen Seite viel Applaus bekommt, eben seine Stärke bewundert wird, was aber eben für die andere Seite extrem einschüchternd ist.
Wie sieht es denn jetzt aus, ein Jahr Trump im Amt? Was krempelt er da alles um? Also wir haben ja schon von der Einwanderungsbehörde ICE gehört, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr.
Ja, der krempelt das Ganze durchaus sehr stark um, ne? hin zu mehr Machtkonzentration auch in seinen Händen. Und vieles davon kommt bei den Menschen gar nicht an. Also manches zum Beispiel, ne, wie der Einsatz des Militärs im Inneren, das kommt natürlich an. Das war in L.A., in ihrer direkten Nachbarschaft. Das haben die alle mitbekommen. Aber anderes zum Beispiel, also dass er jetzt zum Beispiel seine Justizministerin auffordert, gegen politische Gegner zu ermitteln. Das habe ich davon niemandem gehört. Dass er gegen Medien vorgeht, die verklagt, denen den Zugang zum Oval Office versperrt. Dass er gegen Unis vorgeht, die verklagt oder ihnen seine Bedingungen versucht aufzuzwingen. Das ist für viele da auch ziemlich weit weg. Oder zum Beispiel auch, dass Donald Trump hier sehr viele Dinge macht in Washington, die eigentlich Aufgabe des Kongresses, also des Parlaments sind, dass der die aber einseitig macht. Das kommt bei denen auch nicht an. Und das ist ja tatsächlich einer der grundlegendsten Veränderungen gerade. Und da macht seine eigene Partei auch mit, weil der Kongress, das Parlament, das soll eigentlich so ein Checks and Balance sein zum Präsidenten. Aber seine Republikaner, die haben da gerade die Mehrheit und die lassen ihn einfach im Prinzip schalten und walten und lassen ihn Dinge machen, die eigentlich ihre Aufgabe wären. Also so ein bisschen so eine Selbstaufgabe da. Aber vieles von dem ist für die Menschen, die wir dann Huntington Beach getroffen haben, wahnsinnig weit weg.
Das Vermögen von Donald Trump und auch seiner Familie ist ja auch in den letzten Monaten rasant gewachsen, um mehrere Milliarden Dollar. Wie hat er das geschafft? Und zum Beispiel ist das ja auch eine Frage, kommt das bei den Wählern an? Bekommen die das zum Beispiel mit?
Also das hat uns keiner von sich aus erzählt oder sich darüber beschwert. Ich habe da aber auch nicht gezielt nachgefragt. Aber ja, das ist so. Also in der ersten Amtszeit hat Donald Trump seine Geschäfte an seine Söhne übergeben. Und sie haben, ja, kann man schon sagen, noch versucht, da zumindest nicht allzu sehr den Namen ja zu Geld zu machen. Sie haben ja auch dann in der letzten Amtszeit, als Joe Biden Präsident war, dessen Sohn immer vorgeworfen, dass der sich bereichert mit dem Namen seines Vaters. Aber jetzt in der zweiten Amtszeit von Donald Trump, da scheint mir da gar keine Zurückhaltung mehr zu sein. Also Don Jr., einer der Söhne von Donald Trump, der sagte zum Beispiel, also in der ersten Amtszeit haben wir uns noch zurückgehalten mit dem Geld machen und sind trotzdem kritisiert worden dafür. Also können wir es jetzt auch, ne, ist ja egal, wir werden eh kritisiert, also können wir es jetzt auch machen. Und ich meine, die haben halt mehrere große Bauprojekte in der Golfregion jetzt neu, ne, also Hotels und Golfcourses, also Golfplätze mit dem Trump-Namen sind neu angestoßen worden. Die haben mehrere Krypto-Meme-Coins und Tokens und Krypto-Firmen und sowas gegründet. Und auch da kommt sehr viel Geld rein. Donald Trumps Club, also Club in Mar-a-Lago, 2016, als es das erste Mal antrat, da musste man da 100.000 Dollar für die Aufnahme bezahlen, seit letztem Herbst 1 Million. Da kommt immer mehr Geld ran. Und gerade sowas wie diese Kryptowährung, da gab es dann zum Beispiel auch mal, konnte man ein Dinner gewinnen mit dem Präsidenten, wenn man besonders viel davon kauft und so. Das wird alles so miteinander verwoben. Und gerade diese Krypto ist halt auch komplett undurchsichtig. Das heißt, man weiß gar nicht, wer da jetzt Geld einzahlt und damit möglicherweise versucht, ja, auf die positive Seite des Präsidenten zu kommen. Aber man kann, glaube ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Menschen, die da einzahlen, das den Präsidenten schon irgendwie wissen lassen werden.
Für deine Weltspiegel-Doku bist du ja dann auch rumgereist. Und deine Mission, die du ja so auch gesagt hast, ist eigentlich, dass du Republikaner und Demokraten zusammen ins Gespräch bringen willst. Und das war ja deine Mission des Films. Hast du das denn geschafft?
Ja, das war tatsächlich sehr, 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 sehr lange unklar. Also erstmal hatten wir die ganze Zeit das Problem, dass uns die Konservativen abgesprungen sind. Am Ende hatten wir dann mit mehreren gesprochen und tatsächlich auch mit denen alle Themen besprechen können, wie wir das mit Vanessa und ihrer Surfgang tun konnten. Und dann war die Frage, kriegen wir die zusammen? Und Vanessa auf der liberalen, auf der demokratischen Seite, die sagte, ja, warum nicht, mache ich. Aber bei der anderen Seite waren entweder die ganzen Konservativen schon weg oder einen, den wir noch hatten, der mit uns gesprochen hat, sagte dann, nee, macht er nicht. Und dann habe ich als allerletztes Gracie gefragt, diese Lokalpolitikerin, die Stadträtin. Und die sagte, ja, würde sie schon machen, aber leider findet sich kein Termin, wo für mich doch sehr nahe lag, dass das eine Ausrede ist. Und das war dann auch so bezeichnend. Im letzten Interview mit ihr hat sie gesagt, sie kann ja mit der anderen Seite reden, aber die andere Seite will ja nicht. Woraufhin ich dann gesagt habe, aber Vanessa will ja, und vielleicht schafft ihr es ja doch noch. Und tatsächlich, wir saßen schon im Schnitt, der Film war im Prinzip fertig. Dann haben die beiden sich getroffen und wir haben noch mal kurz per Video miteinander geredet. Und siehe an, es ist so, wie ich es auch vermutet habe und so, wie es eigentlich wahrscheinlich ganz vielen Menschen gehen würde, wenn man sich dann Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, dann findet man Gemeinsamkeiten. Und dann kann man auch aushalten, dass man in bestimmten Dingen uneins sind. Das ist nur so wahnsinnig schwer.
Danke, Kerstin. Und wenn man deine Weltspiegel-Doku anschauen möchte, dann kann man das machen in der ARD-Mediathek. Ab dem 2. November ist sie da. Trumps USA, United States of Angst heißt sie. Und da findet ihr sie und klickt gerne mal rein. Danke, Kerstin.
Sehr gerne.
So, und jetzt sitzt mir auch wirklich jemand gegenüber im Podcast-Studio. Isabel Chayani ist bei mir zu Gast. Du moderierst ja auch den Weltspiegel. Du warst gerade auch in Dearborn unterwegs, in Michigan. Das ist eine der größten arabischen Communities und Gemeinden in den USA. Wie war da denn so die Stimmung?
Also Dearborn ist eine Stadt in Michigan, so weit entfernt von Detroit, wie sagen wir mal Leverkusen von Köln. Ich war letztes Jahr schon da, weil wir kurz vor den Wahlen wissen wollten, in diesem Swing State, wie reagieren die arabischstämmigen Menschen jetzt vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg auf diese Wahl. Das war eigentlich unkompliziert. Und dieses Jahr war es wirklich anders. Es war total schwer, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in den Vereinigten Staaten von Amerika so viel Angst spüre. So viel Angst und auch so viel Sorge und so viel Vorsicht, wem sage ich was? Kerstin Klein hat das auch eben gesagt, normalerweise in Amerika, die reden alle wie in so einem Hollywood-Film oder so. Und dieses Mal war es wirklich anders. Also das fing damit an, dass wir bei einer großen Konferenz waren, um Gaza zu unterstützen, Mediziner für Gaza. Da sind wir fast rausgeflogen, weil die Leute so eine Angst hatten, dass sie in der Öffentlichkeit als Hamas-nah dastehen könnten, dass wir da gar nichts drehen durften. Dann haben wir Leute ständig angesprochen. Und die für Trump waren und eine größere Zahl von Menschen hat tatsächlich, also Trump hat tatsächlich in dieser Region Dearborn ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Und alle, die sozusagen damit im Frieden waren, die haben was gesagt. Aber viele von denen, die für ihn gestimmt haben und die jetzt überhaupt nicht damit einverstanden sind, haben dann sofort Sitt, als würden sie einen Reißverschluss auf ihren Mund machen und nichts sagen. Und dann haben wir irgendwann, wir hatten einen Kontakt zu jemandem, der die Trump-Werbekampagne sozusagen schon dreimal gemacht hat. Der fing dann an, seine demokratischen Freunde anzurufen. Darling, sollen wir nicht mal sprechen und so. Da ging gar nichts. Da ging wirklich nichts. Und wir haben am Ende, nach 5 Tagen, haben wir einen Rechtsanwalt gefunden, der dann einmal sozusagen Tacheles von der anderen Seite gesprochen hat. Aber es war eine besondere Situation in dieser Stadt, die man sich vorstellen kann, wie jede andere amerikanische Kleinstadt, aber halt überall mit so arabischen Zeichen, mit sehr guten Restaurants. Alle fragen dich ständig, what did you eat, where are you going to eat und so was. Und du siehst natürlich auch viele Menschen auf der Straße, wo du erkennbar siehst, okay, arabische Wurzeln. Aber es ist sonst halt eine stinknormale amerikanische Stadt mit dem prozentual höchsten Anteil von arabischstämmigen Menschen.
Und du bist ja dann, du hast es natürlich trotzdem geschafft, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ja,
und
die Armen.
Wer Isabel kennt, der weiß, dass sie das natürlich schafft. Und warum hat Trump sie denn überzeugt oder wie?
Also ein großes Thema ist natürlich das Thema, was während wir hier sprechen auch wie eine dunkle Blase über uns ist. Das ist der Gaza-Krieg. Und viele von den Menschen da haben tatsächlich Angehörige, entweder in Palästina, Gaza oder eben im Libanon. Und die waren unmittelbar betroffen. Und dann hat Trump versprochen, es wird Frieden geben. Und die haben dann zum einen diesen Schmerz und zum anderen das schlechte Gewissen, dass sie irgendwas mit ihrer Wahl machen müssen. Das hat sie sehr angesprochen. Dann hat Trump sich richtig Mühe gegeben. Der ist da in Dearborn aufgetaucht. Der ist dann auf einmal da in Restaurants gewesen, hat ein Kind geküsst. Und dann sagst du, das ist doch wirklich platte Wahlwerbung. Das hat total funktioniert. Das ist ein entscheidender Punkt, der auch immer wieder angesprochen wird. Und wir haben zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, Faye Nehmer, das ist so eine richtige Macherin. Mhm. Die hat die nahöstlich-amerikanische Handelskammer selber gegründet, 3500 Mitglieder, so eine coole Frau. Ne? Und die war eigentlich immer demokratisch. Wir hören mal kurz, wie sie begründet, warum das dieses Mal für Trump ganz gut in dieser Gegend funktioniert hat.
I was always democratic.
Ich war immer demokratisch. Das war das erste Mal, dass ich jetzt gewechselt habe und die Republikaner gewählt habe. Vizepräsidentin Harris hat die Community nicht direkt angesprochen. Es gab ein, zwei Hinterzimmertreffen, aber keine direkte Ansprache, um ihre Anliegen zu hören oder das, was ihre Hauptbeschwerden sind, die sie hatten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und es hat für mich ein paar Tage gedauert, bis es bei mir eingesickert ist. Es war nicht unbedingt nur eine Wahl für Trump, sondern es war vor allen Dingen auch eine Wahl gegen die Demokraten. Mhm. Weil die Demokraten sie weder ernst genommen haben, noch sind sie da in Dearborn aufgetaucht, noch haben sie, hat sie ja gerade beschrieben, angesprochen und sie war so eine eingefleischte Demokratin. Das tat ihr fast weh, dass sie das sagen musste und sie kriegt ziemlich viel Hate auch dafür. Also die kriegt sehr viel unangenehme E-Mails und sehr viel Traffic und sowas, weil die Leute sagen, ja, jetzt habt ihr denen zur Macht verholfen, das haben wir jetzt davon. Aber es führt auch, kann man sagen, zu einer Art neuem Selbstbewusstsein, weil man die Araber hören musste. Mhm. Früher nach 9-11 waren das immer so die Sicherheitsrisiken und können wir die mal irgendwie loswerden? Und dann haben wir mit jemandem gesprochen, der, würde ich mal sagen, auch also an Selbstbewusstsein, der ist da ganz gut mit gesegnet, ein Jurist und ein Comedian, Amir Zahar, und der hat das auch nochmal beschrieben.
Well, last November we changed the world.
Letzten November haben wir die Welt verändert. Wegen uns wurde Trump gewählt. Viele haben versucht, uns dafür ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir nehmen das auf uns und es zeigt ja unseren Einfluss und unsere Macht. Denn wir wussten, wenn die Demokraten gewonnen hätten, dann würde uns niemals wieder irgendjemand zuhören. So, und Präsident Trump oder heute Präsident, damals Kandidat, hat das gespürt und hat da eben wirklich, der hat die richtig gezielt beworben. Dazu kommen natürlich noch die konservativen Werte. 60% der arabischstämmigen Menschen in Amerika sind christlich und da sind sehr viele auch in Michigan auch praktizierende Katholiken zum Beispiel. Für die sind diese Werte sehr wichtig und sie wurden auch belohnt für ihre Wahl.
Arabisch bedeutet ja nicht nur muslimisch, sondern es gibt ja auch Christen. Und du warst bei einer Stadtratssitzung. Und wie war das? Also wie ist da auch die Stimmung?
Also erst habe ich gedacht, als meine Kollegin Hibba das vorschlug, habe ich gesagt, ja, Stadtratssitzung, okay,
gehen wir mal hin,
dann können wir nichts falsch machen. Das habe ich aber wirklich unterschätzt, weil tatsächlich ist es so, dass Dearborn im Fokus der christlichen Nationalisten sind, denen die Muslime in diesem Land ein wirklicher Dorn im Auge sind. Und dann stieß ich da auf so einen Mann, der war ungefähr doppelt so groß wie ich. Nee, das war so ein großer Priester. Und der hatte natürlich diese schwarze Kappe auf Make America Great Again. Okay, da hatte man jetzt schon eine Vermutung, wo er denn stehen könnte. Wir sind dann ins Gespräch gekommen. Das war relativ schnell ein höflicher Schlagabtausch. Und er hat dann zunächst gesagt, dass er glaubt, dass es Muslimen nicht zusteht. Er nennt sie aber nicht Muslime, er nennt sie Mohammedans, weil er sagt, Moslem heißt wahrer Gläubiger, das seien aber keine wahren Gläubigen. Wahren Gläubigen seien eigentlich nur Christen. Warum es ihnen nicht zusteht, ein politisches Amt zu bekleiden. Und dann irgendwann hat er mich so angeguckt und man muss jetzt etwas genauer zuhören, weil das geht jetzt relativ schnell. Mhm. Und dann hat er mir so eine persönliche Frage gestellt und die kommt jetzt. Gehen Sie in die Kirche?
I'm not Christian.
Ich bin keine Christin. Was eine Schande. Ich weiß nicht, ob es Ihnen zusteht, das über meine Religion zu sagen. Sicher ist das eine Schande. Ich will Sie im Himmel sehen. Ohne Christus kommen Sie da nicht hin. Waren Sie da schon? Nein, aber das sagt die Lehre. Ich habe diese kleine Stelle mitgebracht, weil das natürlich eine Schärfe zeigt und auch zeigt, wie da von außen in eine Community, wo eigentlich zwischen Christen und Muslimen, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass da so irre große Spannungen gibt, aber das wird auf einmal da reingebracht und dann fragst du dich, okay, was wollt ihr hier eigentlich? Und kurz danach standen dann drei Studenten auf bei dieser Stadtratssitzung und hielten flammende Reden. Das waren Leute von Turning Point USA, also das ist diese Organisation, die Charlie Kirk gegründet hat, wo es darum geht, die politischen Botschaften von Trump und auch dieser MAGA-Bewegung sozusagen publik zu machen. Und man fragt sich dann schon, okay, was ist euer Ziel perspektivisch? Welchen Unfrieden wollt ihr hier reintragen? Und die Stadtratsmitglieder, die saßen relativ ruhig, aber trotzdem trotzdem konsterniert da und haben dann hinterher gesagt, we live here side by side, wir leben ja eigentlich ganz friedlich zusammen und das soll auch eigentlich weiterhin so bleiben.
Wie war das denn, als er dich da auch so angegangen ist? Also das ist ja auch eine gewisse Schärfe, die ist ja nicht so ganz offensichtlich, finde ich. Das ist ja nicht, dass sich jemand direkt aufbaut und dich bedroht, aber es ist ja trotzdem ein Angriff.
Ich fand es ehrlich gesagt interessant, weil wenn du immer nur darüber liest und aber die Möglichkeit hast, mit den Menschen auch selber zu reden, dann ist es für mich fast, ich empfinde das als einen sehr interessanten Moment, wenn man die Möglichkeit hat, seine Fragen zu stellen, der antwortet auch darauf und sozusagen in den Austausch zu gehen und mitzukriegen, wes Geistes Kind das ist. Und hinterher sind die dann früher rausgegangen, dann war eine Muslimin da, die wollte ihm nicht die Hand schütteln, da war natürlich... Entschuldigung, Matthäus am letzten. Also da ging der richtig zur Sache und hat dann gesagt, das gehört sich aber nicht in Amerika, dabei ist er selber Brite. Man muss jetzt hier die Hand geben und passen Sie sich mal ein bisschen an, stellte sich raus, war eine Amerikanerin. Ich will nur sagen, da kommt eine Schärfe rein, die eigentlich zu der Kultur, die die da haben, gar nicht passt. Denn die Kultur, die sie haben, ist etwas, was mich total beeindruckt. Die Kultur ist eine Selbstverständlichkeit, mit der sich am Ende, so unterschiedlich du auch bist, du dich unter dieses amerikanische Dach stellst und sagst, I'm American, ja? Sagen die alle. Sind sie 8 Jahre da, sind sie American. Würde in Deutschland nie passieren. Hier wärst du immer irgendeine Bindestrich-Existenz. Mhm. Und das ist was, das ist natürlich total beeindruckend. Und wenn dann so ein Störfeuer kommt, dann registriert man das natürlich umso deutlicher, weil es eigentlich so selbstverständlich ist.
Ich kenne dich jetzt ja auch schon ein bisschen länger.
Tut mir leid, ja.
Und ich kenne auch Isabel, wenn sie von vielen Reisen zurückkommt oder du warst ja auch schon an vielen EU-Außengrenzen. Und dann kamst du diesmal wieder aus Dearborn, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist sie anders. Es hat wirklich, also dass ich gemerkt habe, es hat dich verändert.
Ja, weil man berichtet hier in der Tendenz vielleicht so, dass man meint zu wissen, welche Seite mehr Fehler macht als die andere. Als ich da war, und das, ich habe ja eben gesagt, es hat bei mir echt ein paar Tage gedauert, bis ich begriffen habe, die Demokraten haben so viele Fehler gemacht. Also viele von den arabischstämmigen Menschen haben Joe Biden Genocide Joe genannt, also Völkermord Joe. Dass der Blick sich etwas relativiert und man irgendwie denkt, okay, dieses ständige, mit dem darfst du nicht reden, mit dem darfst du nicht reden, provoziert dann wieder die andere Seite. Ich glaube, man muss sich mehr um diese Graubereiche kümmern und man muss dankbar sein, wenn man so eine komische Begegnung hat, wie die, die ich gemacht habe, nämlich, dass ich mit diesem Priester sprechen konnte, der eine in seiner Wahrnehmung wichtige Figur in dieser christlich-nationalistischen Bewegung ist.
Wenn du jetzt noch kurz sagst,
das ist ja schon schwierig, Janina,
schwierig wenn du schon kurz. Für dich. Genau. Wenn du kurz noch mal sagen kannst, oder was ist dir positiv in Erinnerung geblieben oder was gibt dir Hoffnung aus Dearborn jetzt noch?
Also mir gibt wirklich Hoffnung, dass da Leute sind, wo du in Deutschland sagen würdest, ah, arabischstämmig, allein so ein Wort, die sich da hinstellen und dir sagt dann, I'm proud to be a Muslim and I'm proud to be American. Und es ist so selbstverständlich und du spürst, der meint das in seinem ganzen Wesen. Ja,
der ist das.
Und das ist was, das kennen wir ja hier in Deutschland nicht so, dauert ja Generationen, bis immer noch Ausländer. Und das ist was, das hat mich wirklich beeindruckt. Und ich weiß nicht, wie leicht man das zerstören kann oder nicht. Aber das ist einfach was, das schaffen die. Und das, die haben ja dieses Maker-Gen, die machen dann einfach. Und ja, das habe ich, glaube ich, mitgenommen. Da beneide ich die ein bisschen drum.
Danke, Isabel, dass du bei mir warst, hier auch im Studio.
Ja,
danke.
Schön hier, danke.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen da bei der Bewertung. Isabel gibt uns auch schon eine. Empfehlt uns euren Freunden. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mehr Amerika, dann empfehlen wir euch den Podcast Amerika, wir müssen reden. Da spricht nämlich Ingo Zamperoni mit seiner Frau Schiffer Bourguignon über Amerika und den Umbau. Den Podcast findet ihr auch in der ARD Audiothek. Wir verlinken ihn euch auch nochmal in den Shownotes. Und ihr könnt uns auch gerne Themen schreiben. Wir freuen uns immer darüber. Schreibt uns an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 30. Oktober.